Last Christmas, I gave you my heart. Jetzt mal ohne Scheiß, fühlst du dich auch so von TikTok unter Druck gesetzt, weil alle Leute auf einmal anfangen, Ende November weihnachtlich zu dekorieren?
Nein.
Ey, gestern Abend, ne? Ich saß so auf meiner Couch, dachte mir so, boah, alles voller Weihnachten. Fängst du mal an zu dekorieren? Mein Gott, hab ich wenig Weihnachtsdeko.
Also das kann ich nicht von mir behaupten.
Nee, du hast Tonnen gefühlt.
Ich fühle mich auch nicht unter Druck gesetzt, weil Ende November mit der Weihnachtsdeko anfangen ist für mich ja spät.
Für mich ist es voll früh.
Hör mal, normalerweise räume ich die Halloween-Deko weg und an Allerheiligen, zack, gehe ich direkt im Keller und hole die Weihnachtsdeko hoch.
Ich habe mich daran gehalten, was man sagt, erst nach Totensonntag wird geschmückt.
Es ist mir vollkommen egal, wann Totensonntag ist oder was auch immer. Ich dekoriere dann für Weihnachten, wenn ich das möchte, weil ich liebe Weihnachten. Ich liebe Weihnachten. Ich finde Halloween schon klasse. Aber Weihnachten ist mein absoluter Favorite-Tag. Auch wenn ich an diesen ganzen Kram nicht glaube, mit Jesus und sowas. Worum es mir geht, ich liebe einfach Weihnachten. Ob ich jetzt daran glaube oder nicht, einfach diese Stimmung, weißt du? Ich fühle mich dann wieder wie so ein Kind. Sag mal, als du noch jünger warst, ne? Deine Oma ist ja leider auch schon verstorben, so wie meine auch. Aber wenn du an deine Kindheit denkst, was waren so die Rituale so zu Weihnachten, Heiligabend? Gab es da irgendwas, was ihr jedes Jahr gemacht habt als Familie?
Ja, mein Opa, mein Onkel und mein Papa saßen im Wohnzimmer, haben sich ein Likörchen getrunken und dann ein Jahr habe ich Keyboard gespielt, einmal gegessen, dann wird, glaube ich, die Glocke geläutet. Obwohl, eigentlich mag ich ja Weihnachten nicht so, weil alle sind gestorben irgendwie. Aber dieses Jahr, vielleicht liegt das jetzt auch daran, dass ich einen Freund habe, fühle ich mehr diese Weihnachtsstimmung. Ich habe Bock zu backen. Okay, Weihnachtsmärkte will ich nur wegen Churros hin. Und
für die dein spanischer Freund dich auslacht, weil er sagt, in Deutschland auf den Weihnachtsmärkten, das sind keine richtigen Churros.
Ja, das sind wahrscheinlich auch, aber die sind lecker.
Ihr könnt uns ja mal auf Instagram unter Two Nurses and a Crime _Podcast unter den Posting dieser Folge schreiben, was ihr an Heiligabend immer esst. Also ich bin definitiv Team Sauerbraten mit Klöße und Rotkohl und du?
Rouladen.
Ja, Rouladen ist auch noch in Ordnung. Aber was halt wirklich gar nicht geht, ist so Kartoffelsalat mit Würstchen, ne?
Ich finde, das ist auch für mich keine Weihnachtsstimmung. Das kann man zu Silvester machen. Bei Essen hört der Spaß auf.
Ja, ich habe dieses Jahr keine andere Wahl. Ich begnüge mich damit. Ich bin froh, dass wir uns das leisten können, überhaupt Weihnachten, Heiligabend mit der Familie zu verbringen und gemeinsam zu essen. Und auch wenn das jetzt kitschig klingt, aber das ist gerade in der heutigen Zeit schon ein großes Geschenk. Ja, Posselt. Und um jetzt direkt diese weihnachtliche Stimmung, die so ein bisschen aufgekommen sein könnte, direkt wieder zu zerstören, würde ich sagen, wir fangen mit unserem heutigen Fall an, der übrigens gar nichts mit Weihnachten zu tun hat. Possi, wir beide arbeiten ja leidenschaftlich gerne im Krankenhaus.
Total.
Wenn du an Krankenhäuser denkst, lass mal diesen Film vor deinem geistigen Auge abspielen.
Ich habe Urlaub.
Du steigst aus dem Fahrstuhl auf und betrittst deine Station. Was nimmst du da für Gerüche, Bilder, Geräusche wahr?
Wenn ich die Station betrete und die Tür aufgeht, denke ich mir jedes Mal, was mache ich eigentlich hier? Laut, hell, klingeln und Schüler und meine Kollegen und es riecht vielleicht ein bisschen nicht so lecker.
Weiße Wände, grelles Licht, ein leichter Geruch von Urin. In der Ferne piept ein Monitor, Stimmengewirr. Das Klirren von Bettpfannen ertönt. Das Telefon klingelt ununterbrochen, genauso wie die Patientenschelle. Die Waschschüsseln stapeln sich. Die Türen des Essenswagens klappern. Beim Betreten des Patientenzimmers steigt mir der Geruch von Antibiotikum in die Nase. Das fällt mir als erstes ein, wenn ich an meinen Job als Pflegerin im Krankenhaus denke. Die Arbeit ist verdammt hart. Wir sind nicht nur Pflegekräfte. Nicht nur für das Waschen oder Säubern der PatientInnen zuständig. Wir helfen, Ressourcen zu fördern, helfen Menschen in interdisziplinären Teams wieder auf die Beine. Wir verbinden Wunden und trocknen Tränen. Wir sind 24 Stunden am Menschen. Keine andere Berufsgruppe im Krankenhaus sieht seine PatientInnen so oft wie wir. Wir legen und entfernen Drainagen, stellen und verabreichen Tabletten. Wir sind es oftmals, die eine lebensgefährliche Situation erkennen und erste lebensrettende Schritte einleiten. Wir sind die ersten Ansprechpartner für Angehörige, ÄrztInnen und TherapeutInnen. Wir planen und diskutieren Weiterbehandlungen. Wir überwachen Vitalparameter und schreiten ein, wenn diese auffällig sind. Sind dabei, wenn Menschen ihren ersten Atemzug nehmen und ihren letzten. Unser Job ist verdammt hart. Egal ob im Krankenhaus, im Pflegeheim, im ambulanten Pflegedienst oder anderen pflegerischen Einrichtungen. Und trotzdem liebe ich diesen Beruf. Wie viele andere meiner KollegInnen auch. Zusammen kämpfen wir seit Jahrzehnten darum, die Umstände in diesem körperlich und geistig belastenden Job zu verbessern. Wollen zeigen, welche schönen und positiven Seiten er mit sich bringt. Wenn Menschen nach einem schweren Schlaganfall wieder sprechen können. Wenn Knochenbrüche verheilen und Menschen wieder laufen können. Umso schlimmer ist es, wenn es KollegInnen gibt, die diesen Beruf negativ überschatten. In den letzten Jahren wurden immer mehr Morde an kranken Personen bekannt, die von Pflegekräften verübt worden sind. Über eine dieser Pflegekräfte möchte ich heute sprechen. Einige Namen habe ich geändert. Wir reden heute über Irene B. Sie wird 1952 in Berlin geboren. Ihr Vater ist da schon über 60 Jahre alt. In ihrer Kindheit interessiert sich Irene bereits für Medizin. Ihr Vater wird krank und pflegebedürftig. Als sie 12 Jahre alt ist, verstirbt er. Irene fasst den Entschluss, Krankenschwester zu werden, um anderen kranken Menschen zu helfen. Nach ihrem Schulabschluss beginnt sie eine Ausbildung zur Krankenschwester in einem Berliner Krankenhaus. Im Laufe der Jahre findet sie Gefallen an der Arbeit auf der kardiologischen Intensivstation und so macht sie die Weiterbildung zur Fachschwester für Intensivpflege und Anästhesie. 1995 nimmt sie eine Anstellung in der berühmten Berliner Charité an. 2005 dann Irenes erster Mord. Der über 60 Jahre alte Manfred erleidet einen Herzstillstand und wird so reanimationspflichtig. Während sich das Team aus Pflegekräften und ÄrztInnen bemüht, ihrem Patienten das Leben zu retten, spritzt Irene ihm ein blutdrucksenkendes Mittel. Und falls ihr euch fragt, wieso die anwesenden ÄrztInnen nicht eingeschritten haben, als die Krankenschwester dem Patienten eine Spritze verabreicht, möchte ich kurz mutmaßen, was passiert sein kann. Zum einen ist es auf der Intensivstation üblich, dass Pflegefachkräfte in der Intensivpflege und Anästhesie unter bestimmten Voraussetzungen eigenständig und ohne Absprache mit den behandelnden ÄrztInnen Medikamente verabreichen dürfen. Beispielsweise, wenn man jetzt auf den Laborwerten sieht, dass bei einem Patienten der Kaliumgehalt im Blut zu niedrig ist, dann dürfen die Pflegefachkräfte unter bestimmten Voraussetzungen eben eigenständig entsprechende Medikamente verabreichen, die diesen Kaliumspiegel wieder steigern würden. Zum anderen sind in den Notfallkoffern, welche bei einer Reanimation verwendet werden, alle möglichen Notfallmedikamente vorhanden. Zum Beispiel Urapidil, was eben blutdrucksenkend wirkt. Der Arzt oder die Ärztin fordert während Reanimation häufig die Pflegekraft auf, eines der Notfallmedikamente aufzuziehen bzw. zu verabreichen. Da ist es auch eher unüblich, dass kontrolliert wird, ob das richtige Medikament aufgezogen wurde. Zumindest war es bisher bei meinen Reanimationen so. So könnte Irene eben unbemerkt anstatt eines Medikaments, was in diesem Fall hätte helfen können, ein auf jeden Fall tödliches Medikament verabreicht haben. Ja, also Irene hat dem Manfred, also das blutdrucksenkende Medikament injiziert und 7 Minuten später ist Manfred tot. Irene erzählt später in einem Interview in ihrem Haftraum, dass sie keine Chance mehr für den Patienten gesehen habe. Manfred sollte aufgeben, es habe keinen Zweck. Kriminalpsychologin und Autorin Lydia Benecke.
Oh, die sehen wir nächstes Jahr.
Zu dem Fall. Pflegekräfte können vor allem ihr Fachwissen nutzen, um einen Mord wie einen natürlichen Tod aussehen zu lassen. Viele TäterInnen begründen ihre Taten mit Mitleid gegenüber ihren Opfern. Irene spricht immer wieder davon, dass sie Elend beendete. Außerdem spricht sie bei ihren Taten nicht vom Töten. Sie habe lediglich die Lebensdauer ihrer PatientInnen verkürzt. Ja, du guckst irritiert. Ich verstehe auch nicht, wo der Unterschied sein soll zwischen ich töte jemanden und ich verkürze die Lebenszeit.
Vor allem, dass sie sagt, ja, ich habe sie von deren Elend befreit. Vielleicht war es für den Patienten ja auch nicht so elendig. Vielleicht wollte der Patient ja auch weiterkämpfen. Und naja, also sie hat ihn einfach auf das Recht auf Leben genommen. Das ist ja schon, das ist ja Mord.
Lydia Benecke erklärt, dass es spannend ist, sich den Lebensabschnitt der SerientäterInnen anzuschauen, in denen die Taten verübt wurden, und ob in dieser Zeit möglicherweise Schicksalsschläge passiert sind. Irene war vor ihren Taten verheiratet. Mit ihrem Mann reiste sie viel. 2005 zerbrach die Ehe und es folgte die Scheidung. Irene flüchtete sich in die Arbeit. Obwohl KollegInnen und Vorgesetzten bemerkten, dass sie aufbrausend und cholerisch ist, lehnt Irene das Angebot, Stunden zu reduzieren oder auf eine andere Station zu wechseln, ab. Doch der Gemütszustand der damals 52-Jährigen ist nicht das einzige, wodurch sie negativ auffällt. Die Mortalitätsrate ist in ihren Diensten besonders hoch. Irene ist gegenüber den Patienten auch ungehalten und oftmals handgreiflich. Es werden immer wieder unsachgemäß entsorgte Medikamentenampullen gefunden. Dass eine Pflegekraft auf der kardiologischen Intensivstation eigenmächtig über Leben und Tod der PatientInnen entscheidet, daran denkt im Team niemand. Bis zum 2. Oktober 2006. Pfleger Jens entdeckt im Mülleimer eines Patientenzimmers aufgebrochene Ampullen eines Medikaments, das zum Herzstillstand führen kann. Jens informiert die Klinikleitung und äußert den grausamen Verdacht, dass die PatientInnen der Berliner Charité möglicherweise nicht eines natürlichen Todes gestorben sind.
Das ist sehr mutig.
Ich habe mir auch Dokus dazu angeguckt, die ich auch am Ende der Folge noch empfehlen möchte. Es gibt ja auch diesen berühmten Fall von Nils Högel. Kennt jeder. Wenn man über Serienmorde in Krankenhäusern spricht oder halt, dass irgendwelche Pfleger ihre Patienten umgebracht haben, man denkt sofort an Nils Högel, der über 200 Patienten umgebracht hat oder versucht hat zu töten.
War das bei dem nicht so, die wurden immer reanimationspflichtig?
Ja, er hat
sie dann reanimiert?
Genau. Also er wollte sich als großen Retter darstellen und als super Pflegekraft, die ganz toll reanimieren kann. Aber leider haben das nun mal sehr viele PatientInnen auch nicht überlebt.
Ja.
Und im Fall von Nils Högel ist es ja so gewesen, dass die KollegInnen auch richtige Spitznamen schon für den hatten. Habe ich in einer Doku gesehen, irgendwie Reanimations-Rambo oder so. Oder dass auch gesagt wurde, nee, mit dem Pfleger Nils möchte ich nicht mehr arbeiten, da sterben so viele Leute. Und auch die Klinikleitung ist da im Bilde gewesen.
Die
und
wusste das doch, die wurde doch mit.
Genau. Es gab da einfach schon Meldungen an die Klinikleitung mit diesen Vermutungen, wo KollegInnen gesagt haben, irgendwas stimmt hier nicht, wir haben da den Verdacht, dass die Mortalität oder die auch diese ganzen Notfälle im Zusammenhang mit Nils Högel stehen.
Ich glaube, über 8 Jahre, ne? 8 oder 5 Jahre, meine ich, oder?
Ja, er wurde ja aus der einen Klinik entlassen. Und dann haben sie ihm noch ein gutes Zeugnis geschrieben. Und dann konnte er direkt in die nächste Klinik. Dann machen wir uns nichts vor, als Pflegekraft, du findest direkt woanders was. Da ruft in den allerseltensten Fällen der neue Arbeitgeber beim alten Chef an und sagt, ja, warum...
Was ist das denn für jemand?
Genau. Gott sei Dank ist das in diesem Fall aber anders. Die Klinikleitung informiert unverzüglich die zuständigen Behörden und so wird Irene B. kurz darauf wegen Mordverdachts festgenommen. In der Vernehmung gesteht Irene die Morde. Sie spielt sich aus Machtwillen als Herrscherin über Leben und Tod auf und legt ihre eigenen Entscheidungen, ihre eigene Vorstellung von lebenswertem und unwertem Leben zugrunde, so die Staatsanwaltschaft. Dass Irene aktive Sterbehilfe leisten wollte, schließt das Gericht aus, denn nicht immer waren Irenes Opfer schwer krank und oder alt. Kriminalpsychologin Lydia Benecke erklärt, dass die TäterInnen in der Pflege oftmals aus anderen Gründen als Mitleid gegenüber PatientInnen handeln würden. Vielmehr wäre das Ziel, die provozierten Notsituationen zu beheben, um so als kompetente Person dazustehen. Das Streben nach Aufmerksamkeit kann laut Dr. Benecke auch ein Aspekt sein. So werden komplizierte Krankheitssymptome hervorgerufen, die anschließend mit den KollegInnen und ÄrztInnen im interdisziplinären Team diskutiert werden können. Sich selbst sehen die TäterInnen als jemanden, der Leid und Elend beendet. Eine Auslebung von Aggression oder Verachtung gegenüber der zu pflegenden Menschen können auch eine Rolle spielen. Während des Prozesses tritt der Sohn eines der Opfer als Nebenkläger auf. Er sagt, das bin ich meinem Vater schuldig. Wolfgang A. kann nicht am Grabe seines geliebten Vaters stehen, ohne daran zu denken, dass ihm die Entscheidung abgenommen wurde, wann er loslassen und sterben möchte.
Ja, boah, ich wäre auch so sauer als Sohn, ne? Und wütend. Das ist, nee, verstehe ich.
Welche Strafe würdest du dir für Irene wünschen?
Boah, das ist schwer. Ja, lebenslänglich kriegt sie bestimmt. Nicht? Ich sag nicht, die hat nicht lebenslänglich bekommen.
Ich sag dir gleich, was die Strafe ist, aber...
Boah, ich finde das immer so ein schwieriges Thema. Das ist schwer zu sagen, weil wir nicht in der Situation stecken. Aber ich glaube, ich würde mir für diese Frau, wenn ich der Sohn wäre, alles Böse der Welt wünschen.
Irene wird wegen fünffachen Mordes zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Als Mörderin sieht sie sich aber nicht. Sie bekräftigt weiterhin, dass sie lediglich Gottes Willen vollstreckt hat.
Ja, genau. Amen.
Irene ist mittlerweile auch wieder auf freien Fuß.
Wegen guter Führung oder was?
Nee, die hat ihre lebenslange Haftstrafe, das sind ja in Deutschland immer 15 Jahre, tatsächlich komplett abgesessen. Zum Ende hin meine ich auch im offenen Vollzug. Das heißt, sie durfte dann, also diese Resozialisierungsgeschichte ja. Da, durfte dann auch in Anwesenheit einer Psychologin dann auch mal einkaufen gehen oder so, um sich so langsam wieder an das öffentliche Leben zu gewöhnen. Aber mittlerweile ist sie wieder auf freiem Fuß.
Was macht die jetzt so? Weiß kein Mensch.
Ja, weiß ich nicht. Warte, wir haben jetzt 2022, ist ja jetzt auch 70 Jahre alt.
Ach stimmt, die war ja gar nicht so jung. Vielleicht arbeitet die ja irgendwo ehrenamtlich.
So als grüne Dame.
Ja.
Im Patiententransportdienst. Auch für Onkologie.
Ah nee, kommt die ja gar nicht mehr rein. Schon gut.
Ich dachte, das wäre Sarkasmus von dir gewesen.
Nee, schon gut.
Ja, Posselt, was sagst du denn dazu? Es war ja heute ein etwas kürzerer Fall als sonst.
Ist auch okay.
Ah, vielen Dank für dieses ausführliche Feedback.
Ich war gar nicht für dich. Du hast ja jetzt auch mal was aus dem Krankenhaus gemacht, was unseren Namen ja auch so ein bisschen widerspiegelt. Dann sieht man mal, das kommt ganz schön oft vor.
Es gibt wirklich viele SerientäterInnen aus dem Krankenhaus. Das war mir vorher überhaupt nicht bewusst. Ich habe, also von Irene B. habe ich vorher noch nichts gehört.
Nee, ich auch nicht.
Ich wusste, es gibt halt Nils Högel und es gab noch irgendeinen anderen Pfleger. Ich komme aber nicht darauf, wie der heißt. Das ist auch relativ aktuell gewesen.
Das ist eine Serie, glaube ich, auf Netflix, wovon ich dir erzählt habe. Das war, glaube ich, auch in England mal wieder. Dann weiß ich noch vom Doktor aus dem 19. Jahrhundert, irgendwann 1930. Der hat auch ganz viele Menschen umgebracht, über 400 Menschen. Aber jetzt so Krankenpfleger?
Ich wollte von Anfang an jetzt mal wirklich gerne einen Fall machen. Über Krankenpfleger oder Krankenschwestern oder was auch immer man für eine Berufsbezeichnung jetzt wählen möchte. Und habe mich halt so ein bisschen erkundigt, was es gibt. Und Nils Högel ist halt ein unfassbar großer Fall. Also das braucht ein bisschen Vorbereitung, um da wirklich gut drüber zu recherchieren. Weil wie gesagt, der hat einfach unfassbar viele Leute getötet.
Ja.
Da bin ich dann auch auf einen Krankenpfleger in der Schweiz gestoßen, von dem ich vorher auch noch nie was gehört habe. und halt dann auch auf Irene B. Und es gibt halt auf YouTube, kann man sich entweder angucken vom, ich glaube, das ist ein Funkformat, Der Fall. Da werden immer wieder so Mordfälle oder Serientäter, was auch immer, so Kriminalfälle besprochen. Und dort äußert sich halt auch die Kriminalpsychologin Lydia Benecke dazu. Ich finde, eine Meisterin ihres Fachs. Und ich freue mich einfach, wenn wir endlich zu ihrem Vortrag gehen, auf den wir schon seit einem... Ja, wir warten ja schon seit über einem halben Jahr da drauf. Und das kann ich halt sehr empfehlen, weil sie sich dazu äußert und nun mal ihre fachliche Einschätzung dazu gibt und etwas Hintergrundwissen vermittelt. Und generell finde ich einfach, wie Lydia Benecke sich ausdrückt, auch einfach mega klasse.
Cool.
Ja, und dann habe ich mir noch was angeguckt, das ist eine NDR oder ARD-Doku, Tatort Krankenhaus heißt die. Und da werden halt diese Fälle besprochen mit Irene B. und Nils Högel. Werden wir euch alles unter dem Story-Highlight Annas Empfehlungen auf unserem Instagram-Account Two Nurses and a Crime-Podcast verlinken, falls ihr euch die Folge auch später anhört, dass ihr das immer noch mal nachschauen könnt. Und da sind auch die ganzen Empfehlungen aus den vorherigen Folgen aufgelistet. Und da könnt ihr euch dann die Sachen auch noch mal anschauen. Ja, wir haben in unserer ersten Folge erwähnt, dass wir zum Mord of X gehen. Dann ist das an dem Tag, wo wir das aufgenommen haben, abgesagt worden. Aber heute...
Heute ist es endlich
soweit. Heute ist es soweit. Ich muss jetzt Gas geben, mich noch fertig machen. Ich war noch nicht duschen nach meinem Frühdienst heute.
Wir sehen die da gleich so sitzen und die werden reden und wir sind... Ah!
Also du rennst dann in die erste oder zweite Reihe und hältst mir, und ja, hältst mir Platz frei.
Deswegen, lass uns früh genug los.
Naja, wir danken wieder fürs Zuhören.
Gedankt.
Und denkt dran, uns auf Instagram zu schreiben, wie ihr die Folge fandet und was es bei euch Heiligabend zu essen gibt.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig. Überlebensnotwendig, dass wir das wissen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns beim nächsten Mal.
Tschüss!